Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des System Matters Rollenspiel Podcast. Ich bin Patrick und mit mir dabei ist heute der Daniel.
Hallo, Matthias ist in der Karibik verschollen, habe ich mir sagen lassen.
Ja, die Physiker, die haben es gut.
Ja, reichlich. Aber er ist, glaube ich, mit seinem Assassin's Creed 4 Piratenschiff unterwegs. Ja, er wird bestimmt beim nächsten Mal reichlich erzählen.
Ja, was kannst du denn erzählen aus der jüngsten Vergangenheit?
Interessanterweise hat mein Thema auch etwas mit einem Schiff zu tun. Ich habe letztens ein bisschen aufgeräumt und habe ein paar Rollenspielsachen so zur Seite gelegt, die ich nicht mehr brauche, und habe so ein paar alte Sachen wiedergefunden, und ich habe dann auch tatsächlich irgendwann mal ein DSA-Solo-Abenteuer gekauft, das ich früher nie bekommen habe. Und ich habe es dann gekauft und habe es dann erstmal zur Seite gelegt, weil, naja, wann kommt man mal dazu, ein Solo-Abenteuer zu spielen? Jetzt war ich aber einige Zeit krank und konnte mich dann doch mit dem Abenteuer beschäftigen, das den schönen Titel Das Schiff in der Flasche trägt. Das dürfte, glaube ich, ein uralter Klassiker sein.
Das ist ziemlich, ziemlich alt, ja. Also ich kenne es nicht, ehrlich zu sein.
Es hat eine sehr schöne Geschichte eigentlich. Ich bin, glaube ich, zur Hälfte durch. Also man ist in irgendeiner DSA-Stadt unterwegs. Ich glaube, es ist Kuslik. Du bist in dieser Stadt unterwegs, hilfst einem Trödler, der angegriffen wird von einer Gruppe Halunken. Und dann lädt er dich ein, mit ihm ein Trinken zu gehen am nächsten Abend. Und du freust dich schon drauf, aber der kommt nicht. Und dann forschst du nach, wo der hingekommen, also wo der wohnt, und bekommst dann von der Nachbarin, die ihm immer was gekocht hat, auch die schreckliche Gewissheit, dass dieser Trödler verschwunden ist, und zwar spurlos. Der hat seine Schuhe noch da liegen und seinen Mantel, und auf seinem Tisch steht ein schönes Flaschenschiff, ein paar merkwürdige Bücher. Und es gibt in seinem Tagebuch eine Eintragung, dass er vor kurzem einige merkwürdige Gegenstände gekauft hat. Unter anderem schwarze Federn, Kerzen und irgendwie so Magier-Utensilien anscheinend. Naja, jedenfalls interessieren sich wohl andere Leute noch für dieses Schiff in der Flasche. Und damit beginnt dann eine ganz interessante Geschichte, die ich natürlich jetzt nicht spoilern werde, weil vielleicht gibt es noch den einen oder anderen, der das Schiff in der Flasche auch gespielt hat.
Oder noch spielen möchte,
richtig. Stimmt, das ergibt irgendwie mehr Sinn. Toll, ich bin unterhalten. Also ich weiß nicht, das war so ein Ding, ich zieh's aus dem Regal raus und dachte mir, ach, mal kurz reinlesen, und schon hatte ich irgendwie die ersten 10 Abschnitte gespielt und konnte es nicht mehr zur Seite legen. Ich habe die immer sehr gerne gespielt, diese DSA-Sachen.
Ja, DSA kann auch dich noch überraschen.
Ja, zumindest als Solo-Abenteuer. Ich habe also auch noch sehr gute Erinnerungen an Jaquirwellen. Da war man auf der Suche nach einem Gemälde, aber ja, stimmt, man wusste nicht, wie es aussieht. Das hast du auch gespielt?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es durchgespielt hatte. Ich habe es, glaube ich, sogar mal angefangen, für meine Gruppe zu nutzen. Und das will ja auch was heißen, weil die Idee, die dahinter steckt, damit offensichtlich so gut ist, dass man es versucht umzuarbeiten für ein Gruppenabenteuer.
Das ist beim Schiff in der Flasche übrigens auch so. Da gibt es am Ende eine sehr umfangreiche Anleitung, wie man es eben zu einem Gruppenabenteuer umarbeitet. Und was ich auch noch sehr mochte, war Verrat auf Arras de Mott. Das war so ein Name der Rose Klostermordabenteuer. Das war auch sehr cool. Da hatte ich auch viel Spaß mit früher.
Ich habe wenig Solo-Abenteuer, ehrlich gesagt, bei DSA gespielt. Aber mir ist gerade aufgefallen, dass es das heutzutage immer, also eigentlich gibt es nur noch die Reihe der Wilde Wolf, Weiße Wolf.
Der Einsame Wolf.
Einsame Wolf, genau. Die da aktiv ist. Die bringen ja auch noch andere Solo-Abenteuer.
Reiter der Schwarzen Sonne zum Beispiel. Ein massives Solo-Spielerbuch, was auch noch hier darauf wartet, von mir gespielt zu werden.
Ich habe auch noch irgendwie die Legenden von Hakuna. Das soll so ein Endlos-Ding sein. Zumindest den ersten Teil habe ich davon auch schon mal angefangen gehabt, auch zu Zeiten von Krankheit, und dann wurde man gesund und ist nicht weitergekommen.
Das ist der Punkt, also Und wenn man eben erkältet ist, dann habe ich irgendwie nicht die Aufmerksamkeit, einen Buchtext so komplett von vorne nach hinten zu lesen. Da werde ich meistens sehr schnell schläfrig. Aber da man ständig diese Entscheidung hat bei diesen Solo-Sachen, gingen die ganz gut.
Ich weiß aber auch, dass ich früher als Jugendlicher, da gab es ja dann von Livingston diese ganzen Reihe der Sumpf der Skorpione und so weiter. Die habe ich mir in der Bücherei dann massenhaft ausgeliehen und irgendwie dann auch wirklich sehr zeitig und schnell damals dann immer auch durchgespielt gehabt.
Was ich auch noch sehr großartig fand, eben auch als großer Fan des viktorianischen Settings, diese Sherlock-Holmes-Solo-Abenteuer. Mhm. Klasse, hier Dr. Watson unter Anklage, Mord im Diogenes-Club, ganz fabelhaft. Zwei, drei Bände habe ich hier noch liegen. Die anderen sind teilweise etwas schwer zu bekommen, aber super, ganz toll. Patrick, was gibt's denn bei dir Neues?
Zum einen habe ich mich mit Traveller noch weiter beschäftigt, aber da gehen wir ja, um da vielleicht eine Ankündigung schon mal zu machen, bald in einer Episode nochmal genau drauf ein, weil ich nicht nur mit dir zusammen Charaktere schon erstellt habe, sondern auch hier für unsere kleine Kampagne es geballt hat und ich überrascht war, wie sich am Ende dann vieles doch sehr schön zusammenfügt, wenn man sich die vernünftige Zeit für die Charaktererstellung nimmt. Ja, darauf nicht hinaus, aber es hat damit zu tun, ich weiß nicht, wer es mitgekommen, X-Rebirth, das ist so eine Neuauflage von dieser X-Reihe an Weltraumspielen, die es gab, ist rausgekommen. Ich muss sagen, diese ganze Reihe ist an mir vorbeigegangen und irgendwann letztens bin ich über diesen neuen Teil gestolpert, der eben so ein Weltraum-Shooter-Simulation, was auch immer ist. Und das Interessante war zumindest bei den Vorgängern wohl offensichtlich eben sehr stark, dass du eine sehr freie Welt hast. Du kannst deine eigenen Stationen bauen, kannst dich dann mit anderen bekriegen, theoretisch später und ähnliches. Und war da sehr von angetan, auch weil es diesen Stil von Privateer, den man früher hatte, also man hat sein Schiff und fängt an, Geld zu verdienen und rüstet dann auf und ähnliches.
Ah, okay.
Weil das zumindest so verkauft worden ist. Ich bin momentan noch sehr unsicher, wie ich es finden soll, weil einerseits ist in mir dieser Druck da, es gut zu finden, weil es hat auch viel Potenzial, glaube ich, aber es verschleudert eben auch eine ganze Menge, was nicht nur an den Bugs liegt, die produzieren jetzt fast täglich Patches, um das ein bisschen zu lösen. Am Anfang zum Beispiel, dann hat man irgendwann ein Handelsschiff gehabt, was man losschicken konnte und es bewegt sich einfach nicht und es tut nichts.
Okay.
Und das ist natürlich ziemlich nervig, wenn du dir denkst, ja, irgendwie Humbug, dann vernünftig arbeiten zu können. Und dann gibt es eben noch so ein paar andere Schwachstellen, wo ich mir denke, muss das so geregelt sein? Viele Dinge sind da meines Erachtens überflüssig, was das Ganze natürlich so ein bisschen nach unten zieht. Und auf der anderen Seite denkt man sich, ja, vielleicht wird das ja irgendwie nochmal cooler.
Ja, manchmal hat man so den Eindruck, die Sachen kommen irgendwie ein bisschen zu früh raus. Ne? Da hätte noch irgendwie so ein halbes Jahr denen gut getan bei der Entwicklung.
Ich habe eben den Eindruck, das passiert in letzter Zeit häufiger. Also wir hatten ja vor einiger Zeit, das ist vielleicht eher was für die DSA-Leute, dieses Schicksals. Klinge ist ja in einer neuen HD-Fassung rausgebracht worden, was am Anfang ja wohl absolut unspielbar war und wo die auch dann mit täglichen Patches versucht haben, da nachzukommen. Und ich glaube, inzwischen hat es einen Status erreicht, wo man halbwegs spielbar sein konnte. Aber es sind eben dann Fehler da drin, wo du dich fragst, wie können die denen nicht aufgefallen sein? Also ich sag mal, dass man vielleicht dann noch Hardware-Probleme bei Windows-Spielen hat, weil der eine Rechner eben anders aussieht als der eine, ist die eine Sache, aber dass dann Kreaturen falsch bezeichnet sind, die KI nicht richtig funktioniert und ähnliches. Das sind ja Dinge, die dann zumindest bei diesem Spiel hätten auffallen müssen. Und auch wenn ich SimCity zurückdenke, was so Anfang des Jahres mein Highlight da war, wo man sich drauf gefreut hat und noch nicht mal, dass die Server nicht funktionierten, das ist nervig genug bei einem Spiel, was man eigentlich für sich alleine spielen kann, aber gut, da bin ich aus WoW-Zeiten einiges gewohnt, dass da am Anfang das immer ein bisschen schwieriger ist mit Servern. Aber da waren ja auch wirklich noch große Bugs drin, die den Verkehr betroffen hatten und ähnliches, wo man sich dann schon fragt, wird man hier jetzt noch als Testobjekt benutzt und ist das nicht viel angenehmer, wenn man da vernünftiger noch ein bisschen gewartet hätte und weitergekommen wäre.
Okay, kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema heute. Und zwar wollen wir uns heute mit den Helden beschäftigen in einem Rollenspiel-Abenteuer. Und zwar sind damit nicht die Spielercharaktere gemeint, sondern die Nicht-Spielercharaktere. Es gibt ja sehr viele Tipps und Tricks, wie man mit Bösewichtern umgeht und wie man Bösewichtern Farbe verleiht und was man mit denen anstellen kann. Und man muss die ja haben, damit die Spiele auch einen Gegenpol haben. Aber mit Helden beschäftigt man sich eher selten. Was wahrscheinlich daran liegt, dass natürlich die Spielercharaktere hier die Hauptpersonen sind in dem Ganzen. Aber wenn ich mir jetzt so ausgearbeitete Kampagnenwelten angucke, wie Aventurien oder die Vergessenen Reiche oder auch Pendragon mit den Rittern der Tafelrunde, dann hat man eben sehr viele wichtige Nichtspielercharaktere, die eben durch Romane, Kurzgeschichten oder einzelne Abenteuer irgendwie einen besonderen Platz in der Welt bekommen haben. Die Frage ist, wie geht man mit denen um und was kann man mit denen überhaupt machen? Und da wollen wir uns heute mal einen Artikel anschauen von roleplayingtipps.com, den ich da gefunden habe. Und schauen wir mal, was wir mit denen so anstellen können, mit den Helden. Also, so ein Held ist natürlich als erstes mal so ein Vorbild, Patrick.
Ich finde vielleicht auch nochmal genereller darum, Helden gehören ja auch zu der Welt dazu, weil sie einen Hintergrund schaffen, weil sie eine Basis schaffen und eben Vorbilder darstellen, also viele Charaktere basieren ja vielleicht auch in ihrem Wunsch, in die Welt hinauszuziehen, auf der Geschichte von ABC, dem großen Drachentöter oder wie auch immer. Ne? Also irgendwelche Helden, die ja die Charaktere in ihrer Entwicklung durchaus beeinflussen können, sind da ja auch wichtig. Und jetzt nicht nur wirklich als den kenne ich und der wohnt nebenan, sondern durchaus auch als große Sinnbilder für das Leben. Und natürlich kann man das auch noch weiter herunterbrechen auf das Leben vor Ort. Ob es nun der wirklich große, riesige Held ist oder einfach aus einem kleinen Dorf der Veteran der letzten Schlacht, der daran teilgenommen hat und damit natürlich in dem lokalen Dorf auch einen Heldenstatus hat und damit für die Charaktere ein Anknüpfungspunkt sein kann in der Hintergrundgeschichte. Aber auch durchaus jemand sein kann, der den erst dazu gebracht hat, der eben bestimmte Dinge beigebracht hat, der beigebracht hat, wie man mit dem Schwert umgeht und ähnliches. Also da, so bietet sich ja durch die lokalen Helden oder globalen Helden, wie auch immer, auch schon etwas an, um die Charaktere lebendiger und die Welt lebendiger zu gestalten.
Es gibt so einen schönen Kurzfilm, so einen Animationsfilm, den ich vor einiger Zeit mal auf dem Blog von Greifenklau, glaube ich, entdeckt habe, wo zwei Helden, also sagen wir mal so D&D-Helden der 20. Stufe in so ein Dorf geritten kommen hier, ne? Die Frauen abgrasen in dem kleinen Dorf und dann hast du dann eben so zwei Helden hier auf, ne, auf der ersten Stufe, die gucken die dann so an und ach ja, das würde ich dann gerne sein und dann lassen dann die Stufe 20 Helden lassen so eine Karte fallen, ne? Und die beiden streiten sich dann um die Karte, zerreißen die Karte und müssen dann zusammen auf Abenteuer ausziehen. Ein sehr schöner Kurzfilm, verlinke ich auf jeden Fall unten in dem Beitrag.
Wäre so ein typischer Start womöglich sogar.
Ne? Ja, genau, also genau. Jetzt ist natürlich die Sache so, also ne, klar, die Helden können für die Spielercharaktere so Vorbilder sein, aber wenn ich mich jetzt zum Beispiel an Ferun erinnere bei den Vergessenen Reichen oder auch bei Aventurien kenne ich's, du hast natürlich sehr viele NSC-Helden da rumlaufen und die sind alle so mächtig und stark. Warum brauchen wir denn überhaupt noch hier die Spielercharaktere? Also können die nicht die Probleme hier lösen?
Die Frage ist ja, existieren diese Helden womöglich noch? Wenn ich jetzt mal an manche Helden sagen, erinnere, gibt es diese Helden nicht mehr, dann sind sie nur noch imaginär. Und manchmal haben Helden nun mal eben auch Wichtigeres zu tun, als die kleine Koboldplage, die das Dorf plagt, wenn es darum geht, dass im Westen furchtbare Mächte gerade auf das ganze Reich einstürmen, haben sie Besseres zu tun. Und das ist dann ja die Geburtsstunde für neue Helden, die dann ihre ersten Erfahrungen sammeln. Natürlich kann es auch sein, Held wird auch älter. Das ist das Alter zu besiegen ist nicht so einfach. Das heißt, man zieht sich, er hat sich vielleicht auch zurückgezogen, vielleicht auch verwundet, ist überhaupt nicht mehr in der Lage, das vernünftig zu machen und ist als Held ja nur noch eine ideelle Figur, weil die Geschichten, die über ihn existieren und das, was er gemacht hat, natürlich nicht verloren geht, nur weil er jetzt alt geworden ist. Oder womöglich weiß man, also das wäre auch nochmal eine Geschichte, eine nette Geschichte, weiß man gar nicht, dass der große Held da ist, weil er sich einfach irgendwann so zurückgezogen hat und jetzt nur noch der schrumpelige oder der Wirt der Taverne vor Ort ist und man das überhaupt nicht mit dem großen Helden in Verbindung bringt.
Ja, das sind ja dann wirklich so Klassiker. Die Schwierigkeit ist natürlich dennoch, also gerade bei den Vergessenen Reichen kenne ich es eben sehr gut, Da gibt es sehr viele hochstufige, auch Abenteurerhelden, die noch aktiv sind. Die kamen eben aus diversen Abenteuermodulen, aber vor allen Dingen kamen die aus den Bereichen der Romanen. Und die Romane haben dann schöne Geschichten erzählt um die Helden und die Spieldesigner haben dann die Helden auch in diese Hintergrundwelt gepackt, einfach damit man Romane und Spielwelt auch so ein bisschen verzahnen kann. Und die Spieler dann sich freuen, wenn die mal Drizzt begegnen im Eiswindtal oder so.
Ja, natürlich.
Der Punkt ist aber, das macht man eigentlich nur einmal und dann sind das so Randerscheinungen. Also die Hauptfiguren sind die Spielercharaktere. Ed Greenwood hat mal in einem Interview ein bisschen erzählt, wie schade er es findet, dass die Leute eben bei dieser Elminster-Figur eben gesagt wurde, ah, der ist so mächtig, kann er nicht alle Probleme hier lösen. Und für Ed Greenwood war die Figur eigentlich immer nur so ein Mittel zum Zweck. Also das war immer der Mittel zum Abenteuer. Der hat die Charaktere dann eben zu einem Abenteuer verführt sozusagen. Oder hat mal dafür gesorgt, dass sie eben aus einer brenzligen Lage irgendwie einen Tipp bekommen oder sowas. Das, finde ich, ist eine schöne Herangehensweise, wie man eben diese Helden auch als Vorbilder benutzen kann.
Wo du das jetzt so sagst, fällt mir das bei DSA natürlich auch auf. Du hast gerade in vorgefertigten Abenteuern durchaus das eine oder andere Mal eine Situation, wo ein Held oder ein hochstufigerer oder eine wichtigere Person, muss ja nicht immer gleich ein Held sein, zu dem Zeitpunkt, zumindest nicht, wenn man sich diesen Idealhelden vorstellt, einfach jemand, der mehr Ahnung hat, mit den Charakteren unterwegs ist. Und ich hatte schon ein paar Mal die Situation, wo dann die Frage der Spieler völlig nachvollziehbar auftauchte, ja, was sagt der denn, wie wir vorgehen sollten? Also irgendein Dilemma, irgendeine Entscheidung, die du den Spielern vorwirfst und sie versuchen dann nachvollziehbarerweise, indem sie sagen, ja, da ist ja jemand anders, der die Entscheidung fällen muss, sich so ein bisschen daraus zurückzuziehen. Das ist natürlich so ein bisschen das, worauf man bei sowas dann achten muss. Bei uns hieß, habe ich dann irgendwann, als sich das so ein bisschen häufte, mal gesagt, ich will ja, dass ihr spielt, ne? Und habe das dann auf der Spielerebene angesprochen und auf der aus dem Spiel herausgeriffenen Ebene angegriffen, weil das ja wirklich so ein Problem darstellen kann, dass man sich dann eben auch unwichtig fühlt und sich sagt, warum sollen wir eine Entscheidung fällen, wenn jemand anders da ist, der das viel besser kann.
Ja. Also man muss die Spieler dann tatsächlich in diese Position bringen, dass sie eben dann auch die Entscheidung treffen. Sei es, weil der Held eben keine Entscheidung treffen kann, sei es vielleicht, weil der Held eine sehr schlechte Entscheidung auch trifft, das wäre auch eine Möglichkeit. Vielleicht gehört er zu den Leuten, die eben bei der belagerten Stadt für den Ausfall plädieren, obwohl der Ausfall völlig irrsinnig ist. Da kann man natürlich auch mitspielen. Ich weiß noch, bei Greg Stafford hier, also dem Designer von Pendragon, war das so, der hat auch eben, bei der Kampagne hat man ja eben auch das Problem, du hast sehr viele namhafte Ritter der Tafelrunde da in Britannien rumlaufen. Dann kommst du immer an die Frage, ja, eigentlich ist das ja ein Abenteuer, was für Sir Lancelot bestimmt war. Und das ist ein Abenteuer, was für Sir Gawain bestimmt war. Die sind einfach viel besser als unsere Spielercharaktere und so weiter. Aber prinzipiell muss man da sagen, die Spieler sind die Hauptfiguren. Ich würde immer den Fokus auf die Spieler setzen. Und ich glaube, dass man, wenn man die Figuren so als Ratgeber oder eben hier als Ziel vor Augen bringt, also als Vorbild und wie sie agieren oder eben auch als Spiegel vielleicht, was wie sich die Figuren eben verändern können. Also gerade bei der Geschichte um den Tafelrundenmythos hast du eben dann auch die edelsten Ritter, die schreckliche Dinge tun können, wenn sie gerade von ihren Leidenschaften getrieben sind. Also ich glaube, in den Vergessenen Reichen habe ich Drizzt einmal eingesetzt und Elminster keinmal. Ansonsten habe ich mich immer an die Hauptfiguren so gehalten, die so Rand in so Randgeschichten mal vorgekommen sind. Aber das war dann meistens auch nur für die Leute, die dann irgendwie die Kurzgeschichte gerade gelesen haben oder den Roman.
Ja, generell ist das dann ja auch eine Belohnung für die Spieler, die Bedeutung
ja, genau.
Dann ja auch noch zusätzlich
so ein Insider-Gag ist das dann meistens, ja.
Was dazu kommt, ist natürlich die Frage, womit wir dann vielleicht auch zum nächsten Punkt kommen. Ein Held kann natürlich aktiv werden und etwas machen und es bleibt aber vielleicht noch irgendetwas unerledigt. Also nehmen wir an, der Kobolde überfallen das Dorf und es kommt eben zufällig ein großer Ritter vorbei und erledigt die Geschichte für sie. kann es ja immer noch sein. Ein Teil des Stamms hat sich gerettet und jetzt ist die Rache da. Der Held ist schon längst weitergezogen, gefeiert worden als großer Ritter des Dorfes und jetzt kommen Kobolde wieder zurück mit Rachegefühlen noch aufgesetzt. Das heißt, man kann natürlich auch einen Helden durchaus benutzen, um weitere Anknüpfungspunkte zu
geben. Oder viel schlimmer, das Machtgefüge in der Gegend hat sich gewandelt, nachdem die Kobolde ausgerottet wurden. Und jetzt können endlich die Goblins nach oben kommen und ihren wohlverdienten Machtanspruch genießen. Das ist richtig. Also ein Held sozusagen als Abenteueraufhänger ist eine sehr schöne Sache. Vor allen Dingen kann man dann hier auch Helden benutzen, die vielleicht in derselben Situation sind wie Spielercharaktere, aber eben vielleicht nicht so weise Entscheidungen treffen, wie oftmals Spielergruppen 5 Stunden lang diskutieren, wie sie den Wunsch formulieren wollen oder wie dieses Rätsel zu interpretieren ist und wie man den Rat hier irgendwie überzeugen möchte.
Ja, einmal das, aber sie müssen ja noch nicht mal inkompetent sein. Sie können sich ja genauso verhalten, wie eine beliebige Spielergruppe es auch tun würde und dann, um sozusagen über diesen Umweg auch mal zu zeigen, dass auch positive Enden, also man hat das Dorf vor den Kobolden gerettet, durchaus negative Konsequenzen nach sich ziehen können. Die Goblins werden stärker und eine größere Bedrohung zieht auf oder was auch immer. Dass jedes Handeln natürlich auch Konsequenzen nach sich ziehen kann. Jetzt nicht unbedingt als moralischer Hammer, so nach dem Motto, ihr müsst jetzt alles noch mehr überdenken, ob ihr das wirklich tut. Aber eben auch mal zu zeigen, dass auch gutes Handeln durchaus noch Folgewirkung haben kann.
Was auch eine schöne Variante ist, ist dabei, dass die Helden plötzlich sich in etwas gestürzt haben, was sie überhaupt nicht bändigen können. Also sie haben dann tatsächlich den schlafenden Drachen geweckt und sehen sich jetzt damit konfrontiert, einen ganzen Landstrich verwüstet zu haben oder irgendwie sowas. Und dann liegt es eben an den Spielercharakteren, dass die das Problem dann lösen. Womit man dann schon fast überblenden könnte, nämlich zu einem anderen Punkt, wie man Helden benutzen kann, nämlich als das krasse Gegenteil, nämlich als Rivalen. Da gibt es, glaube ich, auch das ein oder andere Abenteuer zu. Also ich meine, bei DSA gab es zumindest mal irgendwie was mit einer Schatzsuche und dann gab es irgendwie eine Rivalentruppe, die ebenfalls nach diesem Drachenschatz gejagt hat.
Ja, das gibt's. Ich habe das, weiß gar nicht, ob ich das benutzt hatte, aber im Prinzip ist es genau das und es geht dabei nicht um Feinde im Sinne von, die sind böse und wir sind die Guten. Also das gibt es natürlich auch, aber dann wird man ja aus diesem Heldenmuster wieder ausbrechen. Und die einfachste Methode ist natürlich, man nimmt das, was als Charaktere man da hat, als Charaktergruppe und bastelt etwas Ähnliches, die ähnliche Ziele haben. Vielleicht sogar ähnlich gute. Also gut, bei einer Schatzsuche wollen sie beide reich werden. Ja, ist jetzt nicht unbedingt gut oder negativ, aber es kann ja auch irgendwie was anderes sein, dass man irgendwas tun will, aber vielleicht für das andere Dorf oder ähnliches, ne? Und dass da nicht unbedingt man einfach sagen kann, das sind die Bösen, sondern die haben einfach eine andere Zielsetzung, ein anderes Vorgehen und man hat dann wirklich eine Rivalität da drin, die aber nicht von einem moralischen Konflikt, das sind die Guten und wir sind die Bösen, nein, andersrum getragen wird.
Was zum Beispiel da möglich ist, ist eben, wenn ich jetzt an so eine Militärgeschichte denke und man hat eine Gruppe von Paladinen, die irgendwie hier in der Stadt heimisch sind und ihr Kloster haben und die bestehen eben darauf, dass sie bis zum letzten Mann diese Stadt verteidigen, egal was passiert. So, und dann hast du eben die Gruppe an Spielercharakteren, die dann sagt, ja, ist ja ein sehr ehrenhaftes Vorgehen hier, aber wär nicht klüger, wenn wir hier fliehen würden und dann anschließend versuchen, die Stadt zurückzuerobern oder irgendwie was anderes zu machen, weil wenn wir hier weiter rumsitzen, wird das ganz schrecklich enden für uns alle. Sowas kann man dann eben auch machen. Also ne, man ist auf derselben Seite, aber das heißt noch lange nicht, dass man auch dieselben Ziele verfolgt.
Und theoretisch kann man so, das ging mir gerade durch den Kopf, weil ich es vor ein paar Tagen irgendwo gelesen habe, eine Welt und man hätte 2 Spielergruppen da drin. Das wäre ja auch so eine klassische Geschichte, die vielleicht noch nicht mal in einem Abenteuer, aber trotzdem irgendwelche sich gegenseitig beeinflussenden Dinge erleben und man vielleicht von der anderen Gruppe dann auch mal was hört und so ähnliches. Und wie gesagt, Rivalität kann ja auch einfach daran bestehen, wer kriegt dem normalen Volk sozusagen schneller seine Zustimmung, wer wird da schneller angesehen. Auch sowas kann ja einfach eine Rivalität sein, die jetzt nicht im moralischen Gut und Böse enden muss oder ähnlichem.
Die können natürlich auch Freunde sein. Also als vierten Punkt Alliierte im gemeinsamen Kampf. Und auch da gibt es interessante Arten, wie man damit umgehen kann. Also, was der Artikel sehr schön hatte, da habe ich noch nie dran gedacht, ist, wenn in einem typischen Fantasy-Milieu die Charaktere hier super mächtige Artefaktwaffen finden, die dann aber 5 Spielsitzungen später durch eine noch viel bessere Artefaktwaffe ausgetauscht werden müssen. Dann fragt man sich natürlich, ja, ich könnte jetzt hier dieses +3 Flammenzungenschwert verkaufen, aber da würde ich ein bisschen Geld für kriegen. Aber warte mal, wir haben doch irgendwann mal hier diese Heldentruppe da getroffen hier. Die war eigentlich ganz nett und da war auch so ein Barbarenkämpfer bei, der schon immer eine Flammenzungenwaffe haben wollte. Und vielleicht schenken wir denen das einfach oder verkaufen denen das, weil diese sammeln ja auch Schätze und haben dann natürlich auch genug Gold, um sowas zu bezahlen. Und da hätte man dann eben so eine aktivere Freundschaft auch entwickelt und vielleicht kann man daraus dann noch viel mehr Rollenspielerisches schöpfen, wenn man diese Truppe im Laufe einer Kampagne immer wieder und wieder begegnet.
Ja, also generell ist das natürlich das, was eigentlich schon sehr häufig auch mit Helden oder mit anderen NSCs sehr häufig passiert, die eben nicht in das Schema Feind passen. Also Feinde ist immer relativ klar definiert, bei Helden oder andere Charaktere hast du eben sehr häufig diesen alliierten Charakter. Das sind natürlich auch die Leute, die einen womöglich dann irgendwann mal wirklich aus der Scheiße herausholen, um es mal ganz platt auszudrücken. Aber es sind eben, die Idee ist ja wirklich nicht schlecht, auch wirklich eine alternative Gruppe zu haben, mit der man sich vielleicht auch einfach austauscht, mit der man vielleicht sogar zusammen Dinge plant und ähnliches, ne? Also da kann man sich ja auch wirklich neue Abenteuer ausdenken, ne? Warum sollen nicht die zwei Gruppen, die bisher nebeneinander gearbeitet haben, jetzt bei irgendwas Größerem zusammenarbeiten und sich gemeinsam einen Plan ausdenken und man dann plötzlich nicht mit der kleinen Gruppe aus 3-4 Leuten vorgeht, sondern eben da kommen noch 3-4 Leute dazu und so die anderen Helden oder anderen Charaktere dann eben man ein Team bildet. Ja,
da kann man wirklich schöne Sachen mitmachen. Also ich musste gerade an Dragonlance denken, wo sich die Truppe dann immer verabredet, zu einem speziellen Tag sich in der und der Taverne zu treffen, wo sie sich kennengelernt haben oder sowas. Und dann kann man da die Informationen austauschen, im Laufe seines Abenteuerlebens dann so gesammelt hat. Das ist eine sehr nette Sache. Ja, als letzten Punkt, und wir kommen damit auch schon langsam zum Ende, wären wir dann an der Stelle angekommen, wo die Spielercharaktere sich mittlerweile zu Helden des Reiches entwickelt haben oder bekannt sind für ihre akademischen Leistungen in den 20er Jahren in New York und dann ebenfalls von anderen Ermittlern oder Helden aufgesucht werden, um gefragt zu werden, was sie denn tun sollen. Also die Spieler werden dann schon zu den Vorbildern und werden von NSC-Figuren befragt, was man tun kann. Hast du sowas schon mal gehabt in deiner Runde?
Ja, natürlich. Also ich sag mal, das Klassische ist ja generell die Frage, wie geht man damit um, dass Charaktere, die am Anfang irgendwie mit ihren 0 Erfahrungspunkten anfangen, plötzlich Stufe was weiß ich sind und damit ja auch eine Bekanntheitsgrad verbunden ist. Also man wird ja nicht Ewigkeiten nur in einem kleinen Dorf bekannt sein, sondern das wird sich rumsprechen und ähnliches. Ganz früher bei DSA gab es das auch mal, wo die das an Stufen gekoppelt hatten. Aber zum Beispiel bei unserer 7G, bei unseren 7G-Charakteren, die jetzt am Ende vor der entscheidenden Schlacht stehen, ist es natürlich schon so, dass man das nach und nach aufgebaut hat. Die werden in Dörfern angesprochen. Vielleicht bittet man sie, einen Knappen mitzunehmen, als Knappe dienen zu dürfen und ähnliches. Und jetzt geht es natürlich schon so weit, dass dann womöglich irgendwelche Artefakte von denen gesammelt werden und man irgendwie von dem einen dies haben möchte, von dem anderen dies, um dann einen Teil dieses Ruhms, den diese Charaktere dann darstellen, natürlich mitzunehmen. Das ist jetzt natürlich das ganz große Finale, ne? Also diese Charaktere leben, aber um das vielleicht dann auch mitzubringen, sind natürlich damit auch Helden im Fortlauf dieser Kampagne oder im Fortlauf meines Aventuriens sind diese 7 Leute damit natürlich nochmal besondere Charaktere und tauchen, werden auch in Folgecharakteren immer wieder im Hintergrund mal auftauchen und mal angesprochen werden und ähnliches.
Ruhm ist da eigentlich schon das richtige Stichwort. Also da komme ich ja gar nicht dran vorbei, nochmal Pendragon zu erwähnen. wo ja dann tatsächlich die Charaktere keine Erfahrung suchen, sondern Ruhm und Anerkennung und Bekanntheit. Und im Laufe der Zeit hast du dann tatsächlich, wenn du eine gewisse Menge an Ruhm sammelst, kriegst du Boni darauf, dass sich andere Leute auch wiedererkennen. Und dass du dann anfängst, eben hier nicht nur ein bekannter Ritter zu sein, sondern dann ein unglaublich im ganzen Königreich bekannten Ritter. Ne? Bis hin dann auf allen britischen Inseln und über den Kontinent hinaus. Wenn das eben dann so Leute sind wie Lancelot oder Gawain. Das ist natürlich auch eine sehr interessante Sache. Und was ich dann auch ganz interessant finde, es gibt ja dann auch Systeme für so Sachen. Also bei D&D kenne ich es auch mit dieser, dass man Führung hat. Also dass man dann auch Leute anwerben kann und diese Leute dann sozusagen auch mit dir auf Abenteuer ausziehen. Ne? Dann hast du wirklich so eine Entourage um dich herum an Leuten. Und ich glaube, das wird nur ganz selten in Spielen überhaupt gemacht. Also ich.
Das ist auch nicht ganz einfach, ja. Weil du hast natürlich wieder neue. Also ich finde ja generell persönlich schwierig, wenn du ständig NPCs dabei hast, weil natürlich immer die Frage steht, was macht der gerade? Und der Spielleiter sich immer in eine zusätzliche Person noch hineindenken muss. Stimmt. Und jetzt, das ist bei einem Abenteuer, kriegt man das vielleicht hin, aber jetzt stellt man sich mal vor, man spielt dauerhaft einen kleinen Knappen noch daneben. Ne? Also der eben noch keine Erfahrung. Das kann natürlich sehr spannend sein, wenn man das so ein bisschen darauf anlegt, aber es ist natürlich auch ein etwas anstrengenderer Faktor dabei.
Also Ars Magica funktioniert ja auf diese Art und Weise. Da hast du ja dieses Troop-Playing. Habe ich noch nie gemacht, aber interessant.
Ja, aber da spielt ja, glaube ich, jeder seine eigene Gruppe.
Ja, richtig.
Also das Entscheidende ist, es gibt nicht den, gut, das könnte man hier womöglich auch machen, dann kriegt man eben noch einen Knappen mit dabei geliefert, so wie bei Warhammer 40.000, da hast du ja Only War ist es dann, glaube ich, im speziellen
Stimmt,
Fall.
Da hast du deinen Kompagnon gehabt, ja.
Genau, richtig, da hat jeder noch seinen Kompagnon, den haben wir ja auch schon so ein bisschen hin und her verteilt, aber wenn du dir das da anguckst, waren die auch faktisch nicht existent.
Ja,
ne?
Stimmt,
also
ja.
Sie waren dabei und man hat sie dann mal rausgeholt, wenn man es benutzen konnte. Ja. Aber generell, finde ich, ist das natürlich ein Faktor, der meines Erachtens oft ignoriert wird, nämlich die Frage von Bekanntheit und das natürlich, wenn du schon 5 Drachen getötet hast, wirst du als Drachentöter bekannt sein. Und wenn es nur in dem kleinen Land ist, wo du gerade unterwegs bist oder wo du das getan hast.
Kommt auf die Größe der Drachen an, ja.
Ja, ja, gut, wenn du 5 Dracheneier kaputt gemacht hast, wahrscheinlich. Aber selbst dann könntest du deinen Ruf weghaben, der dann vielleicht nicht ganz so positiv ist.
Das ist richtig, ja.
Aber theoretisch ist sowas natürlich dann interessant und schließt damit im Prinzip ja auch wieder den Kreis, den wir mit dieser Folge ja gemacht haben, weil am Anfang hatten wir ja genau die Vorbilder. Und das muss man natürlich dann, das, was die Charaktere am Anfang vielleicht ins Abenteuer hinausgetrieben hat, kann man dann natürlich für Spieler auch aufgreifen. Also vielleicht bei meiner 7G-Kampagne ist es so, dass eine junge Dame, die in den ersten, ich glaube so beim ersten Abenteuer dieser Kampagne, also von vor über 4 Jahren, glaube ich, auftauchte, jetzt nochmal quasi aufgetaucht ist, weil sie inspiriert worden ist, aktiv zu werden durch dieses Ereignis. Und das natürlich dann zeigt auch eine Lebendigkeit dieser Welt, die man da hat.
Ja, genau. Es sind dann eben Konsequenzen, die Spiele auch geschaffen haben. Ne? Also Inspiration für andere kann vielleicht kann vielleicht befriedigender sein als das Schwert plus 15.
Genau.
Ja, ich glaube, damit wären wir schon am Ende. Kurze Folge, aber vielleicht das ein oder andere drin, was dem Spielleiter oder den Spielern noch zum Nachdenken hilft und was man vielleicht in seine Kampagne einbringen kann. Und wenn alles gut geht, hören wir uns bald wieder mit einer neuen Folge. Ja, bis dahin, alles Gute und man hört sich.
Ja, viel Spaß beim Spielen.
Bis dann.
Ciao.